Man kann äußerlich alles Religiöse richtig machen und innerlich doch weit weg von Gott sein. So war es beim Volk Israel zur Zeit Jeremias. Sie vertrauten auf Tempel, Rituale und ihre religiöse Identität, während ihr Herz andere Götter liebte. Gottes Reaktion ist erschütternd streng und zugleich voller Mitgefühl und Weisheit. Zwischen Gericht, Tränen und Worten der Hoffnung zeigt sich eine Linie, die auch heute noch ins Herz trifft. Gott nimmt Heuchelei ernst, aber er gibt sein Volk nicht preis. Gottes Gericht entlarvt heuchlerische Anbetung. Wenn Jehova auf Israels Gottesdienst reagiert, richtet er nicht zuerst den Blick auf die Formen, sondern auf das Herz, das sich hinter diesen Formen verbirgt. Israel berief sich auf den Tempel, auf das Haus, das nach Jehovas Namen genannt war, als wäre dieser Ort eine Garantie für Sicherheit. Doch während man im Vorhof opferte und sang, war das Herz längst anderen Mächten zugewandt. So spricht Gott durch Jeremia von einem Gericht, das bis an die Wurzeln reicht, Städte werden zur Öde, die Stimme von Bräutigam und Braut verstummt, das Land wird zur Wohnung der Schakale. Es heißt, horch! Eine Nachricht, siehe, sie kommt, und ein großes Getöse vom Land des Nordens, um die Städte Judas zur Öde zu machen, zur Wohnung der Schakale. Wenn Gott das Land, das er einst gegeben hat, verwüstet, zeigt er, wie ernst er die Kluft nimmt zwischen heiligem Namen und unheiligem Leben. Die Gebeine der Könige von Juda, seiner Fürsten, der Priester, der Propheten und der Einwohner Jerusalems werden aus ihren Gräbern herausgeholt und vor der Sonne, dem Mond und dem ganzen Heer des Himmels ausgebreitet werden, das Israel geliebt und dem es gedient hat, dem es nachgelaufen ist, das es gesucht und angebetet hat. Diese Gebeine wird man nicht einsammeln oder begraben, vielmehr wird man sie wie Dünger auf der Oberfläche des Bodens liegen lassen. Der Rest ihres bösen Geschlechts, der an all den Orten übrig bleibt, wohin Jehova sie vertrieben hat, wird den Tod dem Leben vorziehen. Welch ein Bild haben wir hier! Dieses Bild zeigt, dass Israel in einem solchen Maß herabgesunken war, dass mit ihnen die göttliche Offenbarung im Sonnenuntergang stand. Am erschütterndsten ist, dass das Gericht sogar die Toten erreicht. Die Gebeine der Könige, Priester und Propheten werden aus ihren Gräbern geholt und vor Sonne, Mond und Sternen ausgebreitet, gerade vor jene Gestirne, die Israel geliebt, gesucht und angebetet hatte. Damit zeigt Gott, wie hohl ein Gottesdienst ist, der seinen Namen auf den Lippen trägt und doch im Verborgenen den Kräften dieser Welt dient. Auch das Zeichen des Bundes, die Beschneidung, wird entlarvt, wenn das Herz unberührt bleibt. So heißt es, denn alle Nationen sind unbeschnitten, und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Die scharfen Bilder der Zerstörung sind nicht bloß Straffantasien, sondern eine radikale Enthüllung, wo sich der Mensch an äußere Privilegien klammert und das Herz verschließt, zerstört Gott die falsche Sicherheit, um den Weg zur Wahrheit freizuräumen. In dieser harten Gnade liegt eine stille Einladung, sich nicht länger hinter heiligen Orten, Traditionen und Rollen zu verbergen, sondern neu vor Gott aufzuwachen und zuzulassen, dass sein Licht bis in die verborgenen Kammern des eigenen Herzens dringt. Gerade dort, wo unsere religiöse Selbstgewissheit zerbricht, beginnt oft der Weg zu einer wirklichen, demütigen und freien Anbetung. Horch! Eine Nachricht, siehe, sie kommt, und ein großes Getöse vom Land des Nordens, um die Städte Judas zur Öde zu machen, zur Wohnung der Schakale. Ägypten und Juda und Edom und die Söhne Ammon und Moab und alle mit geschorenen Rändern, die in der Wüste wohnen. Denn alle Nationen sind unbeschnitten, und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Die Gerichte über Israel stellen uns unausweichlich die Frage, worauf unsere eigene Sicherheit gegründet ist. Es ist möglich, an vertrauten Gemeindestrukturen teilzunehmen, geistliche Sprache zu verwenden und sich auf eine Geschichte mit Gott zu berufen, und dennoch im Inneren unberührt, unbeschnitten zu bleiben. Gottes Zucht, wenn sie uns die äußeren Stützen nimmt, ist darum nicht sinnlose Härte, sondern ein weiser Eingriff, der unsere verborgenen Bindungen und Ersatzgötter ans Licht bringt. Wer diese Enthüllung nicht nur als Bedrohung, sondern als eine Form der Liebe erkennt, gewinnt einen neuen Blick auf Gericht. Es wird zum Werkzeug, das den Boden unserer Herzen von toter Frömmigkeit löst, damit dort wieder lebendiger Glaube wachsen kann. So erweist sich Gottes Strenge als eine Tür zu tieferer Nähe, zu einer Anbetung, die nicht auf heiligen Orten beruht, sondern auf einem Herzen, das von ihm selbst berührt ist. Gott züchtigt in Schmerz, Jeremias Tränen spiegeln Gottes Herz. Zwischen die harten Ankündigungen des Gerichts zeichnet Jeremia immer wieder die Züge eines leidenden Herzens. Er ist kein kühler Verkündiger des Unheils, der die Katastrophe aus sicherem Abstand beschreibt, sondern ein Mann, der innerlich mitbricht. Unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir, heißt es. Der Prophet hört den Schrei der Tochter seines Volkes aus der Ferne, er spürt das Gewicht ihrer Zerbrochenheit so tief, dass er selbst daran zerbricht. Wenn er fragt, ist kein Balsam in Gilead? Ist kein Arzt dort, dann ringt er nicht um eine theologische Erklärung, sondern um Trost, um Heilung, um einen Ausweg aus der Zerstörung, die er vor Augen hat. Jeremia sehnte sich nach jemandem, der ihn in seinem Kummer trösten könnte, und sein Herz war in ihm verzagt. Er hörte die Stimme des Schreiens der Tochter seines Volkes aus einem fernen Land. Wegen der Zerbrochenheit der Tochter seines Volkes war auch er selbst zerbrochen. In Vers 22 sagte er, ist kein Balsam in Gilead, ist kein Arzt dort, warum ist denn die Heilung der Tochter meines Volkes nicht erfolgt? Hier hören wir das Seufzen des Propheten über das Volk Israel. Gerade in diesen Klagen wird sichtbar, wie Gott selbst ist. Jeremia leidet nicht neben Gott her, sondern in Resonanz mit Gottes eigenem Herzen. Der Gott, der das Land zerstreut und die Stadt zur Ruine werden lässt, ist derselbe, dessen Herz an seinem Volk hängt. Darum kann der Prophet, mitten im Bewusstsein des kommenden Gerichts, beten, züchtige mich, Herr, doch mit rechtem Maß, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht aufreibst. In diesem Gebet berühren sich Gottes Gerechtigkeit und sein Erbarmen. Gericht wird nicht zurückgenommen, aber es verliert den Charakter blinder Zerstörung und wird zu einer gezielten, dosierten Zucht. Für den Glaubenden öffnet sich hier ein tröstlicher Blick, Gottes Maßnahmen können tief wehtun, doch sie entspringen keinem kalten Zorn, sondern einer Liebe, die nicht loslassen will. Jeremias Tränen sind so ein Spiegel für Gottes Mitgefühl, sie erinnern daran, dass wir in unserem Schmerz nicht vor einem unberührten Richter stehen, sondern vor einem Gott, der die Last unseres Zerbruchs mitträgt. In dieser Gewissheit kann selbst schweres Leiden einen anderen Klang bekommen, nicht das Ende der Beziehung, sondern ein schmerzvoller, aber hoffnungsvoller Weg zurück in die Nähe des lebendigen Gottes. Wo Jeremia die kommende Verwüstung Jerusalems beklagt, hört man zugleich die Trauer eines Hirten über eine zerstreute Herde. Denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt und ihre ganze Herde hat sich zerstreut. Die Verantwortungslosen werden entlarvt, aber das Mitleiden Gottes mit den Verirrten verschwindet nicht. So bleibt über aller Zucht der leise, aber beharrliche Ruf, der nicht zum Verstummen kommt, zurück zu dem, der in Zorn straft, aber in Liebe nicht aufgibt. In dieser Spannung leben auch wir, zwischen den Folgen unserer Wege und der Treue Gottes, der selbst im Gericht noch Wege der Heilung sucht. Unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir. Züchtige mich, hier, doch mit rechtem Maß, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht aufreibst. Jeremias Tränen geben unseren eigenen Erfahrungen von Leid und Zurechtbringung Worte. Wenn Wege zerbrechen, Sicherheiten schwinden und Gottes Hand schwer auf einem Menschen oder einer Gemeinschaft zu liegen scheint, entsteht schnell das Bild eines Gottes, der sich abgewandt hat. Die prophetische Klage zeigt jedoch etwas anderes, Gott bleibt beteiligt, innerlich bewegt, gerade dann, wenn er züchtigt. Die Bitte um Zucht mit rechtem Maß ist darum kein ängstlicher Rückzug, sondern ein vertrauender Schritt in die Arme dessen, der besser weiß als wir, was heilsam ist. So wächst mitten im Schmerz eine stille Zuversicht, kein Schlag Gottes ist sinnlos, kein Verlust bloß zerstörerisch. Wer sich in diesen Spannungsraum hineinhalten lässt, zwischen Tränen und Vertrauen, zwischen Kummer und Hoffnung, entdeckt nach und nach, dass Gottes Ziel nicht unsere Vernichtung, sondern unsere Wiederherstellung ist. Aus einem solchen Erkennen kann eine zarte, aber tiefe Hoffnung erwachsen, die auch durch Täler hindurchträgt. Weisheit im Leiden, sich auf den wahren Gott verlassen. Mitten im moralischen und geistlichen Zerfall zeichnet Jeremia einige klare Linien, an denen sich Weg und Irrweg unterscheiden lassen. Eine dieser Linien verläuft durch das Herz dessen, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Es wird gesagt, wer ist der weise Mann, dass er dies versteht? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er es mitteilt, warum das Land zugrunde geht, verbrannt wird wie die Wüste, so dass niemand hindurchzieht? Die Antwort führt nicht in politische Analysen oder strategische Fehler, sondern in eine geistliche Diagnose: Weisheit ohne Gottesfurcht, Stärke ohne Gehorsam, Reichtum ohne Abhängigkeit werden zu trügerischen Fundamenten. Darum fordert der Herr sein Volk heraus, das eigene Rühmen zu überdenken. An die Stelle des Stolzes über Verstand, Macht oder Besitz tritt die Einladung, sich einzig darin zu rühmen, Einsicht zu haben und den Herrn zu erkennen, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt. Jeremia 9, 23 bis 24 sagen, dass der Weise sich nicht seiner Weisheit rühmen soll, der Starke nicht seiner Stärke und der Reiche nicht seines Reichtums. Wer sich rühmt, soll sich vielmehr dessen rühmen, dass er Einsicht hat und Jehova kennt, den, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt und an diesen Dingen gefallen hat. Noch deutlicher wird die Wegweisung, wenn Jeremia den toten Götzen die Lebendigkeit Jehovas gegenüberstellt. Die Götterbilder sind Werke von Menschenhänden, ohne Atem, ohne Leben, Nichtigkeit, ein Werk zum Gespött. Im Gegensatz dazu heißt es, aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde, und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Dieses Gegenüber ist mehr als ein religionsgeschichtlicher Vergleich, es ist ein Ruf, die eigene Lebensausrichtung zu korrigieren. Denn wer sein Vertrauen an das hängt, was er kontrollieren, berechnen oder besitzen kann, steht letztlich auf derselben Seite wie der Götzendiener, er ordnet das Geschaffene über den Schöpfer. Darum bekennt Jeremia, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, seinen Schritt zu lenken. Wahre Weisheit beginnt dort, wo der Mensch diese Grenze annimmt und seinen Weg bewusst in Gottes Hand legt. In diesem Licht bekommt auch die Zucht Gottes einen anderen Charakter. Sie ist nicht das willkürliche Eingreifen eines unberechenbaren Herrschers, sondern die konsequente Unterbrechung von Wegen, die in die Irre führen. Wenn Gott korrigiert, will er uns von einem Leben lösen, das sich selbst genügt, um uns in ein Leben zu führen, das ihn kennt. Die Wegweiser, die Jeremia aufstellt, weg vom falschen Rühmen, weg von toten Götzen, hin zum lebendigen Gott, sind darum zugleich Trostzeichen. Es gibt einen tragfähigen Grund unter den zerbrechenden Sicherheiten, einen König, der bleibt, wenn alles andere fällt. Wer auf diesen Gott vertraut, lernt, auch in der Zucht nicht nur Verlust zu sehen, sondern eine weise Hand, die trägt und neu ausrichtet. Aus dieser Erkenntnis erwächst eine stille Freiheit, die Freiheit, eigene Stärke, Pläne und Sicherheiten loszulassen, weil ein größerer, guter Wille den Weg hält. So wird das Leiden Israels nicht zum letzten Wort, sondern zur Schule einer tieferen Erkenntnis. Die Lektion ist nicht, Schmerz zu glorifizieren, sondern zu entdecken, wem man in allem vertrauen kann. Der lebendige Gott, den Jeremia bekennt, bleibt derselbe, wenn er segnet und wenn er zurechtbringt. Wer sich von ihm die falschen Stützen nehmen lässt, steht nicht im Leeren, sondern auf einem Grund, der durch Gericht hindurchträgt. In dieser Perspektive können auch unsere eigenen Erschütterungen einen anderen Klang bekommen, sie verlieren nicht ihre Schwere, aber sie werden getragen von der Hoffnung, dass Gott gerade darin an uns arbeitet, um uns aus äußerlicher Frömmigkeit in eine reifere, tiefere Beziehung zu sich zu führen, zu einem Leben, das sich nicht mehr im eigenen Rühmen verliert, sondern in der Freude an ihm selbst zur Ruhe kommt. Wer ist der weise Mann, dass er dies versteht? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er es mitteilt, warum das Land zugrunde geht, verbrannt wird wie die Wüste, so dass niemand hindurchzieht? Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde, und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Die Kontraste, die Jeremia zeichnet, führen uns an einen schlichten, aber entscheidenden Punkt: Worauf ist unser innerstes Vertrauen gerichtet? Intellekt, Einfluss, wirtschaftliche Sicherheit und sogar religiöse Kompetenz können zu Götzen werden, wenn sie das Zentrum unserer Zuversicht bilden. Gottes Zucht kann dann so erscheinen, als würde er uns das nehmen, was uns trägt, tatsächlich legt er aber frei, dass diese Dinge uns nie wirklich tragen konnten. Indem er Wege verbaut und Sicherheiten erschüttert, öffnet er uns für eine Weisheit, die wir aus uns selbst nicht finden, die Weisheit, unsere Schritte nicht länger allein lenken zu wollen, sondern sie dem lebendigen Gott anzuvertrauen. Aus dieser Bewegung heraus wächst eine neue Form des Glaubens, weniger glänzend nach außen, dafür tiefer, stiller, verankerter in Gott selbst. Gerade wer durch Korrektur und Verlust hindurchgeht, kann so zu einer Person werden, die nicht mehr sich selbst, sondern den Herrn rühmt und in ihm eine Ruhe findet, die von äußeren Umständen nicht mehr zerstört werden kann. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.